Die Anwesenden verfielen in tiefes Schweigen, das schließlich von Joyce gebrochen wurde. Und mehr können Sie uns nicht verraten, nicht wahr? So stand der Fall während des letzten Jahres. Die richtige Lösung befindet sich nun in den Händen von Scotland Yard, und in 2 bis 3 Tagen werden die Zeitungen darüber berichten. Die richtige Lösung, wiederholte Joyce nachdenklich. Was mag wohl dahinter stecken? Wir wollen alle einmal 5 Minuten nachdenken und dann sprechen. Raymond West nickte zustimmend und blickte auf seine Uhr. Als die 5 Minuten um waren, sah er zu Dr. Pender hinüber. »Wollen Sie zuerst sprechen?« fragte er. Der alte Herr schüttelte den Kopf. »Ich muss gestehen, dass ich völlig ratlos bin. Meiner Ansicht nach muss der Ehemann schuldig sein. Aber wie er es fertiggebracht hat bei dieser Vorstellung, streikt meine Fantasie. Ich kann nur sagen, er muss ihr das Gift auf eine bisher unbekannte Weise verabreicht haben. Wie die Geschichte dann aber nach so langer Zeit ans Licht kommen konnte, ist mir schleierhaft. Joyce? Die Gesellschafterin, entschied Joyce. Allemal die Gesellschafterin. Wer weiß, was für ein Motiv sie gehabt hat. Dass sie alt, etwas korpulent und hässlich war, besagt gar nichts. Sie konnte sich trotzdem in Jones verliebt haben. Außerdem mag sie die Frau aus einem anderen Grund gehasst haben. Versetzen Sie sich einmal in die Rolle einer Gesellschafterin. Stets gezwungen, freundlich zu sein, Ja zu sagen, die eigene Persönlichkeit zu unterdrücken und alles in sich zu verschließen. Eines Tages konnte sie es eben nicht länger ertragen und hat sie dann getötet. Wahrscheinlich hat sie das Arsenik in den Brei gemischt und die Geschichte, dass sie ihn selbst gegessen habe, ist einfach erfunden. Und was ist Ihre Ansicht, Mr. Petherick? Aus den Tatsachen lässt sich nicht viel schließen. Persönlich bin ich der Meinung, dass der Ehemann schuldig ist. Die einzige Erklärung, die sich mit den Tatsachen vereinbaren lässt, scheint darauf hinzudeuten, dass Miss Clark ihn aus irgendeinem Grunde absichtlich in Schutz nahm. Sie mögen ja eine finanzielle Vereinbarung untereinander getroffen haben. Wahrscheinlich war er sich darüber klar, dass er in Verdacht geraten würde und sie, die nichts weiter als eine sorgenvolle Zukunft zu erwarten hatte, erklärte sich vielleicht für eine beträchtliche Summe dazu bereit, das Märchen von dem Grießbrei zu erzählen. Wenn sich die Sache so verhielt, so war es höchst anstößig, wirklich höchst anstößig. »Ich bin völlig anderer Meinung«, protestierte Raymond. »Sie haben alle einen sehr wichtigen Faktor vergessen, die Tochter des Arztes.« Ich sehe den Fall so. Der Dosenhummer war tatsächlich schlecht, daher die Vergiftungserscheinungen. Man lässt den Arzt kommen, dieser stellt fest, dass Mrs. Jones, die mehr von dem Hummer gegessen hatte als die anderen, an heftigen Schmerzen leidet und lässt, wie er aussagte, ein paar Opiumpillen holen. Wohlgemerkt, er geht nicht selbst, sondern schickt jemanden. Wer gibt dem Boten die Opiumpillen? Offenbar seine Tochter, die ihm wahrscheinlich bei der Zubereitung der Arzneien hilft. Sie liebt Jones. Und in diesem Augenblick können die niedrigsten Triebe ihrer Natur zum Durchbruch kommen. Sie wird sich bewusst, dass es in ihrer Hand liegt, seine Freiheit zu erwirken. Die Pillen, die sie schickt, enthalten reines weißes Arsenik. Das ist meine Lösung. »Und nun, Sir Henry? Sagen Sie uns, wer recht hat,« bestürmte ihn Joyce. »Einen Augenblick. Miss Marple hat noch nicht gesprochen.« Miss Marple schüttelte nur den Kopf. »Du meine Güte, da habe ich schon wieder eine Masche fallen lassen. Aber die Geschichte war so spannend. Ein trauriger Fall, ein sehr trauriger Fall. Er erinnert mich an den alten Mr. Hargraves, der oben auf dem Hügel wohnte. Seine Frau hatte nie den geringsten Verdacht geschöpft, bis er starb und sein ganzes Vermögen einer Frau hinterließ, mit der er zusammengelebt und mit der er 5 Kinder gehabt hatte. Eine Zeit lang war sie bei ihm Hausmädchen gewesen.« »Ein so nettes Mädchen«, behauptete Mrs. Hargraves immer, das stets gewissenhaft die Betten lüftete. Und der alte Hargraves hatte ihr in der Nachbarstadt ein Haus eingerichtet, während er weiterhin Kirchenvorsteher blieb und am Sonntag den Klingelbeutel herumreichte. »Meine liebe Tante Jane«, fragte Raymond ein wenig ungeduldig, »was haben denn längst verstorbene Leute wie die Hargraves mit diesem Fall zu tun?« »Er kam mir bei der Schilderung von Sir Henry sofort in den Sinn. Die Tatsachen ähneln sich doch sehr, nicht wahr? Das arme Mädchen hat wohl inzwischen gebeichtet. Und ich nehme an, dass Sie es auf diese Weise erfahren haben, Sir Henry. »Was für ein Mädchen«, rief Raymond. »Meine liebe Tante, was redest du nur daher?« »Das arme Mädchen Gladys Lynch natürlich. Das Mädchen, das so furchtbar aufgeregt war, als der Doktor mit ihr sprach. Und sie hatte auch allen Grund, das arme Ding. Hoffentlich kommt dieser gemeine Jones an den Galgen. So ein hilfloses Wesen zur Mörderin zu machen, wahrscheinlich werden sie das arme Kind hängen.« »Miss Marple, ich glaube, Sie befinden sich in einem leisen Irrtum«, begann Mr. Petherick. Miss Marple schüttelte jedoch störrisch den Kopf und blickte zu Sir Henry hinüber. »Hab ich nicht recht? Der Fall scheint mir so klar zu sein. Die Hunderte und Tausende und der Auflauf, ich meine, der Zusammenhang ist unverkennbar.« »Welcher Zusammenhang, liebe Tante?« erkundigte sich Raymond. Seine Tante wandte sich ihm zu. »Köchinnen streuen fast immer Hunderte und Tausende, diese kleinen rosa und weißen Zuckerkügelchen auf einen Auflauf. Als ich hörte, dass sie einen Auflauf zum Abendessen gehabt hatten und dass der Ehemann in seinem Brief Hunderte und Tausende erwähnt hatte, brachte ich sofort diese beiden Tatsachen in Zusammenhang. Das Arsenik steckte natürlich in den Zuckerkügelchen. Jones übergab sie dem Mädchen und trug ihr auf, sie über den Auflauf zu streuen.« »Das ist aber unmöglich«, fiel Joyce ihr ins Wort. »Sie haben alle von dem Auflauf gegessen.«
»Keineswegs.« »Wie Sie sich wohl noch entsinnen, machte die Gesellschafterin gerade eine Abmagerungskur. Dabei meidet man natürlich gewöhnliche Süßspeisen. Und Jones hat wahrscheinlich die Zuckerkügelchen von seiner Portion abgekratzt und auf den Rand des Tellers gelegt. Ein sehr kluger, aber auch sehr böser Plan.«
Alle Augen waren auf Sir Henry gerichtet. »So merkwürdig die Sache auch klingen mag, Miss Marple hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Jones hatte Gladys Lynch ins Unglück gebracht, wie man im Volksmund zu sagen pflegt. Sie war der Verzweiflung nahe. Er wollte seine Frau aus dem Weg schaffen und versprach Gladys, sie zu heiraten, sobald seine Frau tot sei. Also vergiftete er die Zuckerkügelchen und gab sie Gladys mit einer genauen Gebrauchsanweisung. Gladys Lynch ist in der vergangenen Woche gestorben. Ihr Kind starb bei der Geburt. Jones hatte sie wegen einer anderen Frau sitzen lassen. Als sie im Sterben lag, gestand sie die Wahrheit.«
Es folgte ein kurzes Schweigen, und dann wandte sich Raymond an seine Tante.
»Nun, Tante Jane, du hast ja wieder einmal den Vogel abgeschossen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie du das fertiggebracht hast. Nie im Leben wäre mir der Gedanke gekommen, dass die kleine Küchenhilfe etwas mit dem Fall zu tun haben könnte.«
»Das glaube ich wohl, lieber Neffe. Denn du weißt noch nicht so viel vom Leben wie ich. Ein Mann wie dieser Jones, leichtsinnig, gewöhnlich und jovial, sobald ich hörte, dass ein hübsches, junges Mädchen im Haus war, wusste ich, dass er sie nicht in Ruhe gelassen haben würde. Es ist aber alles so wahnsinnig aufregend und gar kein angenehmer Gesprächsstoff. Ich kann dir nicht sagen, wie schockiert Mrs. Hargraves damals war und was für eine Aufregung im ganzen Dorf herrschte.«